Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Zahnmedizin up to date. Heute mit dem Beitrag Ethische Aspekte zahnärztlicher Tätigkeit. Wie löse ich klinische Fälle mit ethischem Konfliktpotenzial? Von Dominik Groß. Einleitung.
Auf die Lösung von Fällen mit fachlichem und/oder wirtschaftlichem Klärungsbedarf sind Zahnärzte in der Regel gut vorbereitet. Auch das Fortbildungsangebot in medizinrechtlichen Fragen ist vergleichsweise gut. Schwieriger wird es dagegen bei klinischen Fällen, bei denen ein ethisches Dilemma zu lösen ist. Hier fehlt es nach wie vor an systematischen Schulungsangeboten für Zahnärzte. Dabei besteht ein deutlicher Bedarf. 2010 publizierte Wottrich die Ergebnisse einer Fragebogenstudie, an der 183 als Vorbereitungsassistenten tätige Zahnärzte teilnahmen. Mehr als die Hälfte der Zahnärzte gab an, regelmäßig mit einem ethischen Konflikt konfrontiert zu sein. 13,1% erlebten derartige Konflikte eher monatlich, 24% eher wöchentlich und 13,7% sogar eher täglich. Nur 1,6% der Befragten hatten nach eigenem Bekunden im beruflichen Kontext noch keinen ethischen Konflikt erlebt. Die Autorin gelangt zu dem Ergebnis, dass das Lehrangebot nicht ausreichend ist, um die Studierenden ausreichend auf die professionellen Herausforderungen in den Bereichen Ethik und Recht in der Zahnmedizin vorzubereiten.
Was ist Ethik?
Vor diesem Hintergrund verfolgt der vorliegende Beitrag das Ziel, angehenden und praktizierenden Zahnärzten Orientierungswissen und Hilfestellungen zu vermitteln, die eine eigenständige und kompetente Lösung ethisch heikler zahnärztlicher Fälle erlauben. Dabei soll der Beschäftigung mit ethischen Fragen zunächst eine Begriffsbestimmung vorausgehen. Was, so wäre also einleitend zu fragen, verstehen wir eigentlich unter Ethik?
Definition.
Ethik ist definiert als die wissenschaftliche Beschäftigung mit Moral bzw. mit moralischen Fragen. In den medizinischen Disziplinen kommt der sogenannten klinischen Ethik besondere Bedeutung zu. Sie beschäftigt sich unter anderem mit konflikthaften ethischen Fällen. Das Ziel der betreffenden Ethiker ist es dementsprechend, in derartigen Fallkonstellationen unter Anwendung ethischer Prinzipien zu verantwortlichen Entscheidungen zu gelangen.
Entscheidungswege.
Grundsätzlich gibt es 5 mehr oder weniger professionelle Wege, auf denen man als Zahnarzt in einem ethisch problematischen klinischen Fall zu einer Entscheidung gelangen kann.
Akzidentelle Entscheidungsfindung.
Man trifft eine zufällige Entscheidung oder man schiebt diese so lange auf, bis sich durch die Faktizität der Ereignisse eine natürliche Lösung ergeben hat. In diesen Fällen wird streng genommen keine genuine Entscheidung getroffen, eine Vorgehensweise, die aus ethischer Sicht am wenigsten zufriedenstellen kann.
Intuitive Entscheidungsfindung.
Man entscheidet in Dilemmafällen nach dem Bauchgefühl, vertraut also auf die eigene Intuition.
Konventionelle Entscheidungsfindung.
Man entscheidet auf der Grundlage von Traditionen oder Konventionen, das heißt, man stellt die Frage, wie man das Problem früher gelöst hat oder wie ähnliche Fälle gemeinhin gehandhabt werden.
Konsultative Entscheidungsfindung.
Man delegiert die Entscheidung an einen älteren und/oder erfahreneren Kollegen oder Experten. Dieser erteilt einen Rat, der dann die Entscheidungsgrundlage liefert.
Prinzipien- oder wertebasierte Entscheidungsfindung.
Man entscheidet selbstverantwortlich auf der Grundlage ethischer Prinzipien bzw. Werte. Die 4 ersten Entscheidungsverfahren sind allesamt mehr oder weniger unbefriedigend, weil hierbei kein Reflexionsprozess des verantwortlichen Zahnarztes, keine persönliche, an ethischen Kriterien orientierte Auseinandersetzung und demnach auch keine persönliche Entscheidungsfindung erfolgen, sondern die Entscheidung schlichtweg delegiert wird, sei es an den Zufall, an die Tradition oder an eine andere Person oder eben unreflektiert aus dem Bauch heraus getroffen wird.
Professioneller Anspruch.
Modernen professionellen Ansprüchen genügt nur der 5. Weg, also die Entscheidung auf der Grundlage einer fundierten ethischen Analyse des betreffenden klinischen Falls. Dieser Weg scheint zunächst mühsamer als die übrigen Vorgehensweisen, hinterlässt aber beim Behandler schlussendlich auch das Gefühl, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben. Voraussetzung ist, dass der betreffende Zahnarzt Fälle mit ethischem Konfliktpotenzial von fachlich oder rechtlich herausfordernden Fällen unterscheiden kann, weiß, welche ethischen Kriterien man in welcher Weise auf den konkreten Fall anwendet und hinreichend über die geeigneten Rahmenbedingungen klinisch-ethischer Fallanalysen informiert ist. Alle 3 Erfordernisse bzw. Aspekte sind im Wesentlichen eine Frage der Erfahrung und der Achtsamkeit, wie im Folgenden ausgeführt werden soll.
Merke, professionelle Entscheidungen in ethischen, heiklen, klinischen Fällen sind immer wertebasiert. Kennzeichen eines Falls mit ethischem Klärungsbedarf.
Viele Zahnärzte reagieren unsicher, wenn sie gefragt werden, was einen Patientenfall mit echtem ethischem Klärungsbedarf ausmacht, beziehungsweise wann es sich nur um einen sehr komplexen oder verzwickten Fall handelt. Tatsächlich fällt diese Entscheidung bei fehlender Erfahrung durchaus nicht leicht. Im Wesentlichen lassen sich komplexe klinische Fälle in mehrere Typen unterteilen.
Behandlungstechnisch herausfordernde Fälle.
Häufig handelt es sich um behandlungstechnisch herausfordernde Fälle, das heißt um Behandlungssituationen, bei denen der Erfolg unsicher ist, weil die orale Ausgangssituation als besonders ungünstig und/oder die fachlich-manuelle Anforderung an den Zahnarzt als außerordentlich hoch angesehen werden müssen.
Mehrere verschiedene gleichwertige Behandlungsoptionen.
Bisweilen finden sich auch Fälle, bei denen entweder mehrere verschiedene gleichwertige Behandlungsoptionen in Frage kommen und eine schwierige fachliche Abwägung stattfinden muss oder aber keine einzige Behandlungsoption ernsthaft in Frage kommt. Auch in diesen Konstellationen wird gelegentlich irrtümlicherweise der Ruf nach der Ethik laut, insbesondere dann, wenn die Behandlungsoptionen mit unterschiedlichen Kosten verbunden sind oder wenn eine bestimmte, in fachlicher Hinsicht vorzugswürdige Option aus finanziellen Gründen nicht umsetzbar ist.
Fragen der Gewährleistung oder der Einwilligungsfähigkeit.
Gelegentlich geht es auch um vorrangig rechtliche Fragen, so zum Beispiel um Fragen der Gewährleistung oder der Einwilligungsfähigkeit bzw. um ein fragliches Betreuungsverhältnis bei nicht einwilligungsfähigen Patienten. Auch forensische Fragen werden immer wieder als ethische Fragen fehlinterpretiert.
KAVE. Die Unterscheidung zwischen fachlichen anspruchsvollen und ethisch heiklen klinischen Fällen ist nicht immer leicht zu treffen. Mischformen.
Natürlich sind klinische Fälle nicht immer so klar abzugrenzen. In der Praxis gibt es Mischformen zwischen den drei vorgenannten prototypischen Fallkonstellationen. Zudem kann es vorkommen, dass zur beschriebenen Kernproblematik ethische Fragestellungen hinzutreten.
Genuiner ethischer Konflikt.
Schließlich gibt es Fälle, die einen genuinen, das heißt echten ethischen Konflikt beinhalten. Woran erkennt man aber nun einen solchen Kasus? Die Antwort ist vergleichsweise einfach. In derartigen Fällen findet sich eine Entscheidungssituation, in der mindestens zwei Handlungsoptionen geboten wären, diese jedoch zueinander in einem Widerspruch stehen. Anders ausgedrückt, von einem klassischen ethischen Konflikt oder Dilemma spricht man dann, wenn zwei Handlungsoptionen verwirklicht werden sollten, diese beiden Optionen sich jedoch ausschließen und, wenn ein Verantwortungsträger vor die schwierige Entscheidung gestellt ist, eine Option auf Kosten der anderen zu wählen. Es besteht somit eine Konkurrenz des Guten.
Merke. Bei einem klassischen ethischen Konflikt sind Zahnärzte vor die Entscheidung gestellt, sich für eine von mindestens zwei gebotenen Handlungsoptionen zu entscheiden. Beispiel eines ethischen Dilemmas aus der Gynäkologie. Ein besonders klassisches und folgenschweres ethisches Dilemma aus der Medizin beschreibt der Fall einer schwangeren Frau, die zu einem Schwangerschaftsabbruch neigt und mit eben dieser Frage ihren Gynäkologen konsultiert. Hier besteht die eine Handlungsoption darin, dem Willen der Patientin Rechnung zu tragen und einen Abbruch vorzunehmen bzw. diesen zu veranlassen. Die andere Option wäre es, das Leben des ungeborenen Kindes zu schützen und dementsprechend die Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Allerdings kann bei der skizzierten Fragestellung nur eine der beiden Optionen realisiert werden, weil diese sich ausschließen. Beispiel eines ethischen Dilemmas aus der Zahnmedizin. Auch in der Zahnmedizin gibt es dilemmahafte Fälle, etwa dann, wenn sich eine Zahnärztin vor die Wahl gestellt sieht, bei einem ihrer Patienten die Schweigepflicht zu brechen, um diesen vor einer Fremd- oder Selbstgefährdung zu schützen. Ein Beispiel wäre eine 17-jährige Patientin mit Bulimie, bei der die Erkrankung bereits zu multiplen oralen Zahnerosionen und weitergehenden körperlichen Schäden geführt hat. Wenn die Patientin keinerlei Krankheitseinsicht zeigt und sich deshalb einer effektiven Therapie verschließt und die Zahnärztin zudem auffordert, gegenüber den Eltern die Schweigepflicht zu wahren, bringt sie ihre Behandlerin in Entscheidungsnöte. Hier konkurriert das Gebot der zahnärztlichen Verschwiegenheitspflicht, welches nahelegt, die Eltern nicht zu informieren, mit dem Gebot der zahnärztlichen Fürsorgepflicht. Letzteres legt nahe, die Eltern ins Vertrauen zu ziehen, insbesondere dann, wenn die Zahnärztin zu der Ansicht gelangt, dass es dem Patientenwohl letztlich zuträglich wäre, die Eltern der Patientin über die diagnostizierte Essstörung zu informieren und so den Weg für therapeutische Maßnahmen zu eröffnen. Kriterien für eine ethische Entscheidungsfindung.
Grundsätzlich gibt es viele verschiedene Konzepte, die geeignet sind, anspruchsvolle ethische Fälle zu lösen. Besonders bewährt hat sich allerdings die sogenannte Prinzipienethik nach Beauchamp und Childress. Sie basiert auf der Berücksichtigung und Abwägung von 4 allgemein anerkannten ethischen Prinzipien.
Patientenautonomie.
Hier ist gemeint der Respekt vor der Patientenautonomie und dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten.
Non-Malefizienz.
Unter Non-Malefizienz versteht man das Nichtschadensprinzip oder Primum nil nocere, das heißt das ärztliche Verbot, dem Patienten einen vermeidbaren Schaden zuzufügen.
Benefizienz.
Mit der Benefizienz ist das Prinzip des Wohltuns gemeint, das heißt die ärztliche Verpflichtung auf das Wohl des Patienten.
Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit bedeutet Verpflichtung auf eine gerechte Behandlung. Die Prinzipienethik erfreut sich gerade unter ärztlichen Praktikern einer besonderen Beliebtheit. Hierfür sind im Wesentlichen 4 Gründe maßgeblich.
Die Prinzipien sind undogmatisch bzw. nicht fundamentalistisch. Die 4 Prinzipien setzen keine philosophischen Vorkenntnisse voraus und sind somit auch Ethiklaien unmittelbar zugänglich. Sie lassen sich sehr gut für die Analyse konkreter Fälle anwenden, das heißt, sie sind sehr praktikabel. Mithilfe der besagten 4 Kriterien lassen sich nahezu alle medizinethischen Problemfälle bearbeiten und einer Lösung zuführen.
Die grundsätzliche Relevanz der 4 Prinzipien wird kaum ernsthaft bestritten. Sie stellen insgesamt eine Art Minimalliste von Richtlinien dar, denen nahezu jeder ernsthafte Betrachter zustimmt. Insofern erfreuen sie sich, unabhängig von kultureller Herkunft und religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen, einer breiten Anerkennung.
Merke: Mithilfe der 4 ethischen Prinzipien lassen sich nahezu alle ethisch heiklen Fälle analysieren, abwägen und verantwortlich lösen. Abwägung und Gewichtung.
Nicht selten zeigt sich in solchen Fällen, dass einzelne der 4 Prinzipien miteinander kollidieren, das heißt im Widerspruch zueinander stehen, sodass es erforderlich ist, eine Abwägung und Gewichtung zwischen diesen kollidierenden Prinzipien vorzunehmen. In diese Gewichtung fließt immer auch die Werthaltung des betreffenden Behandlers ein.
Merke: Folglich kann die Entscheidung am Ende einer solchen Abwägung bei unterschiedlichen Zahnärzten durchaus verschieden ausfallen.
Diese Erfahrung ist uns allerdings auch aus der praktischen Zahnheilkunde bekannt. So gibt es zum Beispiel orientierende Kriterien bei der Frage, ob ich bei einem zu beschleifenden Zahn eine Tangentialpräparation, eine Hohlkehlpräparation oder eine Stufenpräparation vornehme, und doch hängt die endgültige Wahl der Präparationsart auch ein Stück weit von den persönlichen Überzeugungen und Einsichten des Zahnarztes ab, das heißt, nicht 100% aller Behandler werden in der gleichen Situation genau dieselbe Vorgehensweise wählen.
Klinisches Beispiel: Piercing. Ein Beispiel für eine solche ethische Gewichtung kollidierender Prinzipien bietet der Fall einer 19-jährigen Patientin, die ihren Zahnarzt um ein orales Piercing bittet und trotz umfassender, in diesem Fall kritischer Aufklärung des Zahnarztes über die möglichen Risiken und Nebenwirkungen an ihrem Wunsch festhält. Das erste Prinzip, der Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht der Patientin, spreche hierbei für die Durchführung eines Piercings. Das zweite Prinzip, das Nichtschadensgebot, ebenso eindeutig gegen ein Piercing. Viele, aber eben nicht alle Zahnärzte dürften in diesem Fall die Auffassung vertreten, kein orales Piercing vorzunehmen, um keinen vermeidbaren Schaden zu setzen. Klinisches Beispiel: Veneers. Ähnliches gilt für Frontzahnveneers, die von einem Patienten aus rein ästhetischen Gründen, zum Beispiel bei vorhandenen kleinen Schmelzflecken, gewünscht werden, das heißt für die sich keine medizinische Indikation wie Karies, Lückenschluss etc. stellen lässt. Mit anderen Worten: Besagte Zahnärzte gewichten in den besagten Fällen das zweite Prinzip Nichtschadensgebot höher als das erste Prinzip Selbstbestimmungsrecht der Patientin und lehnen derartige Maßnahmen aus eben diesem Grund ab. Merke: Bei der ethischen Entscheidungsfindung fließt immer auch die Werthaltung des betreffenden Behandlers ein. Folglich kann und darf die Entscheidung bei unterschiedlichen Behandlern durchaus verschieden ausfallen, soweit man sie begründen kann. Kollegiale oder eigenverantwortliche Falllösung.
Die klinische Ethik lebt von der fachlichen Erörterung und der sorgfältigen Prüfung aller fraglichen Argumente. Ethik ist eben kein System fester Regeln, sondern vor allem ein nie abgeschlossenes Nachdenken über das richtige Handeln in konkreten Situationen. Von daher ist es besonders nützlich, die eigenen ethisch zweifelhaften Fälle im Kollegenkreis vorzustellen und zu diskutieren, zum einen um die Meinung der Kollegen einzuholen und zum anderen aber auch um die eigene Meinung zu bilden, bestätigt zu sehen oder gegebenenfalls auch zu revidieren. Genauso ist es aber auch möglich, sich in den eigenen 4 Wänden ohne Hinzuziehung dritter Personen eine Meinung zu bilden.
Algorithmus der Problemlösung. Erstens, for good ethics, we need good facts.
Getreu dieser Maxime erfolgt zunächst die Erörterung der klinischen Fakten des fraglichen Falls durch den betreffenden Behandler. Dies umfasst patientenbezogene Daten, Anamnese, klinische und gegebenenfalls radiologische Befunde. Im Anschluss daran werden verbliebene klinisch-fachliche Fragen bezüglich Anamnese und Befunderhebung geklärt.
Zweitens, rechtliche Grundlagen.
Danach gilt es, die rechtlichen Grundlagen zu diskutieren. Gibt es beachtenswerte Aspekte wie fragliche Entscheidungsfähigkeit, Minderjährigkeit, Einwilligungsfähigkeit oder Betreuungssituation? Bestehen berufsrechtliche Hürden oder existieren bestimmte Maßgaben, zum Beispiel Berufsordnung oder zu beachtende Leitlinien?
Drittens, Zusammenfassung der Daten.
Anschließend werden alle denkbaren prophylaktischen, therapeutischen, rehabilitativen Vorgehensweisen bzw. alternative Entscheidungsoptionen zusammengetragen.
Viertens, Diskussion.
In der nun folgenden Diskussion werden der Fall und die alternativen Optionen aus ethischer Sicht gemäß den vier Prinzipien analysiert. Sollten einzelne Prinzipien in Widerstreit geraten, muss eine Gewichtung vorgenommen werden. Schließlich wird die vorzugswürdige Option bestimmt. Findet diese Bestimmung im Kollegenkreis statt, so sollte jeder Teilnehmer unter Angabe von Gründen die von ihm favorisierte Vorgehensweise bzw. Entscheidung benennen.
Fünftens, sachliche Ebene.
Eine weitere wichtige Regel bei der kollegialen Erörterung ethisch heikler klinischer Fälle besteht in der Festlegung, dass die Diskussionen stets auf der Sachebene geführt werden sollen und die Teilnehmer nicht der Versuchung nachgeben, zu missionieren, das heißt, die Falldiskussion als Forum für die Verbreitung eigener moralischer Überzeugungen zu missbrauchen.
Merke: For good ethics we need good facts, das heißt, jeder ethischen Analyse muss eine Erörterung der klinischen Fakten des fraglichen Falls vorausgehen. Nutzen und Effekte klinisch-ethischer Fallanalysen.
Was sind die Begleiteffekte der regelmäßigen Analyse ethisch heikler klinischer Fälle? Anders gefragt, warum ist es zielführend, nicht nur die eigenen Fälle, sondern auch die der Kollegen zu diskutieren? Bei näherer Betrachtung lassen sich mehrere positive Effekte anführen.
Förderung der Entscheidungssicherheit.
Mit zunehmender Erfahrung fällt es immer leichter, zu eigenverantwortlichen Entscheidungen und Handlungen zu gelangen.
Identifikation genuin ethischer Konflikte.
Der Teilnehmer entwickelt mit der Zeit einen sicheren Blick für genuin ethische Probleme. Das heißt, er lernt zu unterscheiden, in welchen Fällen es sich um klassische ethische Konflikte handelt und wo es doch eher um einen besonders komplexen klinischen oder rechtlichen Fall oder um ein Finanzierungsproblem geht.
Förderung der Introspektionsfähigkeit.
Falldiskussionen bieten zudem die Chance, den eigenen Meinungsbildungsprozess voranzutreiben und eine eigene Position auszubilden. Der Diskutant wird seine eigenen, zum Teil unbewussten Einstellungen gewahr und lernt sich gewissermaßen selbst kennen und lesen. Die eigenen, oft unreflektierten Meinungen gewinnen an Kontur und Deutlichkeit, gerade auch durch die Abgrenzung gegenüber anderen Meinungen und Diskussionsbeiträgen.
Wahrnehmung des bestehenden Wertepluralismus.
Zudem lernt der Diskussionsteilnehmer die bestehende Argumentations-, Meinungs- und Wertevielfalt kennen, die den eigenen Erfahrungshorizont erweitern und eine Bereicherung für die eigene Betrachtungsweise darstellen kann.
Erwerb und Ausbau ethischer Grundkenntnisse.
Damit verbindet sich aus der Perspektive des Ethikers ein weiteres Ziel. Die Fallerörterungen führen zu einem sukzessiven Wissenszuwachs auf dem Gebiet der klinischen Ethik.
Förderung des Gemeinschaftserlebens.
Ein weiterer Begleiteffekt gemeinsamer Fallanalysen besteht darin, mit anderen Zahnärzten in einen kollegialen Austausch zu gelangen und diese in ihrer Denkweise und damit als Personen näher und anders kennenzulernen.
Psychische Entlastung.
Schließlich wirkt die Diskussion, insbesondere für die Falllieferanten, unter Umständen psychisch entlastend. Es ist erleichternd, unter Gleichgesinnten wahrgenommene ethische Konflikte zu benennen und hierfür eine offene Rückmeldung der Diskussionsteilnehmer zu erhalten.
Merke, die regelmäßige Praxis ethischer Fallanalysen erweitert den Horizont der Beteiligten und vermittelt Entscheidungssicherheit.
Natürlich lässt sich eine Diskussion im Kollegenkreis nicht immer leicht organisieren. Zwei deutlich einfachere Alternativen bestehen darin, Fortbildungsveranstaltungen zur klinisch-ethischen Fallanalyse zu belegen oder in Zeitschriften oder Lehrbüchern publizierte schriftliche Musterfälle und Kommentare zu studieren und so die eigene Meinungsbildung voranzutreiben. Das letztgenannte Vorgehen wird abschließend anhand von zwei Fallbeispielen vorgestellt und veranschaulicht.
Fallberichte und kommentierte Lösungsvorschläge.
Die hier vorgestellten Fälle fußen auf wahren Begebenheiten. Sie werden zunächst geschildert und nachfolgend ethisch kommentiert. Bei der ethischen Kommentierung handelt es sich jeweils um eine persönliche Einschätzung und Bewertung. Jeder Leser ist ausdrücklich eingeladen, sich seine eigene Meinung zu bilden.
Merke, bei den ethischen Kommentaren handelt es sich stets um persönliche Einschätzungen. Sie dienen lediglich als Grundlage für die eigene Meinungsbildung. Fallbericht 1.
Die 17-jährige J.L. ist ebenso wie ihre beiden Eltern seit 6 Jahren Patientin in der Praxis von Dr. T.U., einem 50-jährigen, ebenso engagierten wie empathischen Zahnarzt. T.U. schätzt die herzliche, vollkommen unverstellte, wenn auch etwas naive Art der Patientin und erfreut sich jedes Mal, sie wiederzusehen. J.L. erinnert ihn stark an seine 16-jährige Nichte, zu der er als Patenonkel ein ausgesprochen inniges Verhältnis hat, was nicht zuletzt auf der Tatsache beruht, dass er selbst kinderlos geblieben ist. Seit einiger Zeit fällt ihm auf, dass er bei J.L. selbst mit zunehmend hohen Injektionsdosen keine Schmerzfreiheit erreicht. Auch am heutigen Tag gelingt trotz 2er Nachinjektionen keine suffiziente Anästhesie. Als die Fachangestellte kurz das Zimmer verlässt, konfrontiert Dr. T.U. nach einer Zeit des Lavierens J.L. mit der Frage, ob sie starke Medikamente oder Drogen konsumiere. J.L. reagiert auf die Frage höchst überrascht und fragt, wie er zu dieser Überlegung komme. Dr. T.U. erklärt den Zusammenhang zwischen Drogenabusus und Anästhesieversagen. J.L., die zu ihrem Zahnarzt großes Vertrauen hat, erzählt nun wahrheitsgemäß, dass sie tatsächlich seit 3 Jahren Drogen konsumiere. Sie habe die Drogen erstmals von einem Bekannten erhalten, der seit einigen Monaten nun auch ihr Freund und ihre große Liebe sei. Stolz berichtet sie, dass dieser sie in die Praxis begleitet habe und hier auf sie warte. Dr. T.U. erinnert sich nun an einen ihm auf den ersten Blick gänzlich unsympathischen, auffällig gekleideten Mann Mitte 30, auf den die Beschreibung passt und der ihm Minuten zuvor auf dem Weg zur Toilette begegnet ist. Der Zahnarzt ist bestürzt und rät J.L. unverblümt, den Drogenkonsum einzustellen und sich Hilfe zu holen. J.L. bedankt sich für die angebotene Hilfestellung und beschwichtigt. Sie vertraue ihrem Freund, der sich mit Drogen gut auskenne und die Situation für absolut kontrollierbar halte. Dr. T.U. hakt ein und bittet um Erlaubnis, kurz mit dem Freund sprechen zu dürfen, was J.L. mit erregter Geste verneint. Einen solchen Vertrauensbruch würde der Freund ihr nie verzeihen. Deshalb bitte sie um vertrauliche Handhabung, dem Freund wie auch den Eltern gegenüber, die beide weder von ihrem Drogenkonsum noch von ihrer Beziehung wüssten. Dr. T.U. ist innerlich aufgewühlt. Auf der einen Seite sieht er sich an die Schweigepflicht gebunden und will zudem das Vertrauen der Patientin nicht enttäuschen. Auf der anderen Seite will er Hilfe geben. Auch vergleicht er die Patientin instinktiv mit seiner Patentochter. Er selbst würde es keinem Arzt verzeihen, der bei seiner minderjährigen Nichte eine Drogenabhängigkeit feststellen und unter Verweis auf die Schweigepflicht untätig bleiben würde. Was wäre das ethisch verantwortliche und rechtlich angemessene Vorgehen? Soll er den Freund doch zur Rede stellen? Darf er die Eltern informieren oder wäre dies sogar ethisch geboten?
Fallkommentar.
Im Rahmen der zahnärztlichen Behandlung erhält Dr. T.U. von seiner 17-jährigen Patientin die Information, dass sie seit 3 Jahren regelmäßig wahrscheinlich illegale Drogen konsumiere und dass sie diese Drogen von einem Freund bekommt und diese auch von ihm erstmalig erhalten hat. Für den Fall, dass es sich um illegale Drogen handelt, erhält Dr. T.U. damit Kenntnis von einer Straftat nach Paragraphen 29 und 29a, gegebenenfalls auch Paragraphen 30 und 30a Betäubungsmittelgesetz. Gleichzeitig verpflichtet ihn die Patientin nochmals ausdrücklich um Verschwiegenheit gegenüber ihren Eltern und dem Freund. Auch ohne diesen ausdrücklichen Wunsch der Patientin haben wir es mit einem klassischen Fall der ärztlichen Schweigepflicht zu tun, die zu durchbrechen nur höherrangige Rechtsgüter oder Interessen rechtfertigen könnten, denn die Strafbewährung einer Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht durch § 203 Absatz 1 Nummer 1 Strafgesetzbuch dient zum einen dem Schutz des Individuums, in dem dessen Recht auf informationelle Selbstbestimmung gewahrt wird. Zum anderen gilt das allgemeine Vertrauen in die ärztliche Verschwiegenheit als Grundpfeiler für ein funktionierendes Gesundheitssystem. Somit werden gleichermaßen auch die Interessen der Allgemeinheit gewahrt. In der rechtlichen Diskussion um die Tragweite der ärztlichen Schweigepflicht bei der Behandlung Minderjähriger wird regelmäßig verwiesen auf die durch den Arzt vorzunehmende sorgfältige Abwägung zwischen dem Geheimhaltungsinteresse des minderjährigen Patienten und dem Informationsinteresse der Erziehungsberechtigten, welches ihnen im Rahmen ihrer gesetzlichen Sorgepflichten zusteht, insbesondere wenn deren Mitwirkung für eine erfolgreiche Therapie unerlässlich ist. Dabei wird in der Regel Minderjährigen über 14 Jahren eine zunehmende Selbstbestimmungsfähigkeit zugemessen. Als ausschlaggebend wird letztlich die nötige Fähigkeit zur Einsicht in die Tragweite der Schweigepflichtentbindung angesehen. Ist diese gegeben, so beschränkt dies wiederum den elterlichen Informationsanspruch. Medizinrechtlich gesehen ist die Fallkonstellation also in einer Grauzone angesiedelt, die vom Arzt eine gewissenhafte Abwägung der Rechtsgüter verlangt, wobei ein besonderes Augenmerk auch auf die möglichen Folgen der Entscheidung gerichtet werden muss. Für eine systematische ethische Abwägung der unterschiedlichen Interessen eignen sich die Prinzipien mittlerer Reichweite. Respekt vor der Autonomie des Patienten, Benefizienz, Non-Maleffizienz und Gerechtigkeit.
Respekt vor der Autonomie des Patienten.
Grundsätzlich ist einer 17-Jährigen trotz Minderjährigkeit eine weitgehende Entscheidungsfähigkeit zuzuerkennen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Patientin sich in der Phase der Jugend befindet, die unter anderem dadurch gekennzeichnet ist, dass der Einfluss der Eltern als Bezugspersonen abnimmt, während Einstellung, Meinungen und Verhalten Gleichaltriger sowie deren Anerkennung für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit eine bedeutende Rolle spielen. Gibt es im geschilderten Fall Anhaltspunkte, die es rechtfertigen, die Entscheidungsfähigkeit der Patientin in Frage zu stellen? Meiner Einschätzung nach sind diese deutlich erkennbar, und zwar unabhängig von der Art und Schwere des Drogenkonsums. Sie liegen im geschilderten Verhältnis zu dem älteren Freund begründet. Offensichtlich übt er einen manipulativen Einfluss auf die junge Frau aus, dem diese sich nicht entziehen kann und der deutlich Züge des Missbrauchs von Minderjährigen trägt. Er versorgt sie regelmäßig mit wahrscheinlich illegalen Drogen und suggeriert ihr gleichzeitig die Kontrollierbarkeit der Handlungen und damit die Unschädlichkeit des Konsums. Darüber hinaus setzt er sie mit großer Wahrscheinlichkeit unter Druck, Stillschweigen über den Drogenkonsum zu wahren. Augenscheinlich handelt es sich bei dem Freund um einen kriminellen Drogendealer, welcher das Vertrauen der jungen Frau für seine Zwecke missbraucht und dadurch deren Gesundheit erheblich in Gefahr bringt, von dem Risiko der Kriminalisierung ganz zu schweigen.
Zusammenfassung:
Der Respekt vor der Autonomie des Patienten erfordert im vorliegenden Fall die Information der erziehungsberechtigten Eltern, da offenbar gerade die Selbstbestimmtheit der Patientin aufgrund der Beeinflussung durch den wahrscheinlich kriminellen Freund erheblich bedroht ist. Die Gefahren für die Gesundheit und die persönliche Entwicklung der Patientin sind zudem unter dem Blickwinkel der Prinzipien Benefizienz und Non-Maleffizienz weiter zu beleuchten.
Benefizienz.
Je nach Substanzart besteht bei der Patientin bereits körperliche und/oder psychische Abhängigkeit, mindestens jedoch ein schädlicher Gebrauch erkennbar, auch an der erhöhten Toleranz gegenüber Lokalanästhetika. Um weitere und gegebenenfalls dauernde gesundheitliche Schäden zu verhindern, ist möglicherweise eine therapeutische Intervention angezeigt, deren Erfolg jedoch vor allem von der sozialen Situation, einer befriedigenden Ausbildung und Tätigkeit und stabilen lebendigen Beziehungen zu anderen Menschen abhängt. In Hinblick auf das Prinzip der Benefizienz ist daher die Information der Eltern durch den Zahnarzt geboten, damit die Notwendigkeit einer möglichen Therapie geprüft werden kann.
Non-Maleffizienz.
Wird die jugendliche Patientin ihrer Situation tatenlos überlassen, ist davon auszugehen, dass sich ihr Drogenkonsum weiter intensivieren wird und erhebliche Gesundheitsschäden, aber auch negative psychosoziale Folgen wie Abbruch der Ausbildung, Verstärkung der Abhängigkeit von dem mit Drogen dealenden Freund, Kriminalisierung zu erwarten sind. So sind neben der genannten therapeutischen Intervention sicherlich auch juristische Maßnahmen erforderlich, um die Patientin dem Einfluss des Drogendealers dauerhaft zu entziehen. Auch aus dieser Perspektive sind die Eltern in erster Linie Ansprechpartner. Sie entscheiden letztlich, ob polizeiliche und juristische Maßnahmen ergriffen werden sollen, denn der Zahnarzt kann erst nach Entbindung von der Schweigepflicht, gegebenenfalls auch durch die Eltern, die polizeilichen Ermittlungen unterstützen.
Prinzip der Gerechtigkeit.
Hierbei wird am Rande auch das Prinzip der Gerechtigkeit gestreift. Durch den Einfluss einer mutmaßlich kriminellen Person wird die damals noch 14-jährige Patientin zu einer Drogenkonsumentin und gerät zunehmend in Abhängigkeit, sowohl von dem Freund als auch wahrscheinlich von der Substanz. Die Gerechtigkeit gebietet es, die junge Frau aus den Abhängigkeiten zu befreien, die ihre Gesundheit und ihre persönliche Entwicklung gefährden, und ihr die Möglichkeit therapeutischer Maßnahmen zu eröffnen. Zurück zu den konkreten Fragen. Schon aus rein rechtlicher Sicht ist der Zahnarzt nicht befugt, mit dem Freund über die Patientin zu sprechen, solange diese es nicht ausdrücklich gestattet. Bestehen wie in diesem Fall erhebliche Bedenken hinsichtlich der Einwilligungsfähigkeit der Patientin, so sind allein die Erziehungsberechtigten autorisiert, den Arzt von der Schweigepflicht zu entbinden. In der konkreten Situation würde Dr. T.U. seine Patientin zudem in eine nicht abschätzbare Gefahr bringen und die Chancen auf eine effektive Strafverfolgung beeinträchtigen, weil der mutmaßlich kriminelle Mann dann vorgewarnt wäre. Aus den oben angeführten Gründen ist Dr. T.U. nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, die Eltern zu informieren. Es obliegt in erster Linie den Eltern, sich mit dem Problem des Drogenkonsums ihrer Tochter auseinanderzusetzen und für sie und gemeinsam mit ihr Lösungsmöglichkeiten zu finden. Um die Patientin nicht einer unnötigen Gefahr auszusetzen, sollten weder sie selbst noch der Freund von dem Schritt, die Eltern zu informieren, erfahren. Es ist nicht abzusehen, wie der mutmaßlich kriminelle Mann reagieren könnte.
Fallbericht 2.
Die 10-jährige Silke befindet sich seit kurzem in kieferorthopädischer Behandlung bei Dr. R.S. Die Beziehung zwischen Silke, ihrer Mutter und R.S. ist gut. Silke besitzt ein Wechselgebiss in der beginnenden zweiten Phase, wobei 3 bleibende Zähne kariöse Läsionen zeigen. Außerdem möchte der Kieferorthopäde Dr. R.S. die Zähne 75 und 85 extrahieren lassen, um den frei werdenden Platz therapeutisch zu nutzen. Die Zähne 74 und 84 fehlen bereits. Dementsprechend schreibt er nach Genehmigung des Behandlungsplanes eine Anweisung an den Hauszahnarzt D.D., der mit der Patientin verwandt ist. Er ist der Onkel der Mutter. 2 Wochen später erscheint Silkes Mutter wütend in der kieferorthopädischen Praxis von R.S. Sie gibt an, das fachliche Vertrauen in R.S. verloren zu haben und möchte einen sofortigen Wechsel des kieferorthopädischen Behandlers. Sie begründet diesen Schritt mit der Reaktion des Hauszahnarztes auf den Extraktionswunsch. Ihr Onkel habe über die Überweisung nur gelacht und ausgeführt, die Anweisung des Kieferorthopäden sei Unsinn, da die Milchzähne sowieso ausfielen. Auch habe Silke keine Karies, sondern lediglich verfärbte Fissuren. Neuer kieferorthopädischer Behandler wird Dr. L.L., der in der Folgewoche durch eine seiner Fachangestellten Silkes Behandlungsunterlagen anfordern lässt. L.L., der sich gerade erst niedergelassen hat und dabei ist, einen Patientenstamm aufzubauen, kennt und schätzt den Kollegen R.S., hat es aber bisher vermieden, ihn in dieser Angelegenheit persönlich zu kontaktieren. Auch er würde 75 und 85 am liebsten extrahiert sehen, um den regelrechten Durchbruch von 34 und 44 zu ermöglichen, während gleichzeitig mit der ersten Behandlungsmaßnahme das Platzproblem im Unterkiefer gelöst wird und damit die klassische Extraktionstherapie sicher abgewendet werden kann. Doch LL fürchtet die Konfrontation mit DD und mit der Mutter. Andererseits will er auch gegenüber R.S. nicht unkollegial erscheinen und diesen nicht etwa durch ein deutlich abweichendes Behandlungsregime indirekt ins Unrecht setzen bzw. in den Augen der Mutter fachlich brüskieren. Was also sollte er tun? Sollte er über alle bestehenden alternativen Behandlungsoptionen mit allen Pros und Kontras aufklären und dann die Mutter entscheiden lassen? Sollte er ungeachtet von allen strategischen und wirtschaftlichen Aspekten eines Praxisgründers genau die Behandlung anbieten, die er als KFO-Experte für das Beste hält und dabei die Konfrontation mit dem wichtigen Zuweiser und der Mutter riskieren? Oder sollte er den Hauszahnarzt anrufen und eine fachliche Diskussion führen? Und wie sollte er sich gegenüber R.S. verhalten? Wäre es angezeigt, aus kollegialen Gründen das Gespräch mit R.S. zu suchen, um ihm zumindest seine heimliche Solidarität mitzuteilen, oder würde er damit am Ende allein das eigene schlechte Gewissen entlasten?
Fallkommentar.
Die skizzierte Kasuistik beschreibt den klassischen Konflikt zwischen Kollegen, die unterschiedliche Behandlungspläne vertreten und damit den betreffenden Patienten bzw. dessen Sorgeberechtigte in Entscheidungsnöte bringen. Das geschilderte Problem berührt also sowohl Fragen der Kollegialität als auch Fragen der Zahnarzt-Patient-Beziehung und der Patientenautonomie. Im vorliegenden Fall wird der Konflikt zudem verschärft durch die Tatsache, dass der Hauszahnarzt DD mit der Patientin und der sorgeberechtigten Mutter verwandt ist und er diese Möglichkeit nutzt, um auch auf dem privaten Weg durch diffamierende Äußerungen, die er sich im professionellen Kontext versagen würde, Einfluss auf den weiteren Therapieverlauf zu nehmen. Die ethische Analyse soll sich einmal mehr an den 4 Prinzipien von Beauchamp und Childress orientieren: dem Respekt vor der Patientenautonomie, der Non-Maleffizienz, der Benefizienz und dem Gebot einer gerechten Behandlung.
Der Respekt vor der Patientenautonomie.
Dieser gebietet es, dem Wunsch der Mutter Rechnung zu tragen. Die Mutter ist sorgeberechtigt und besitzt damit das Mandat, im Interesse und Sinne ihrer 10-jährigen, noch nicht entscheidungsfähigen Tochter Behandlungsentscheidungen zu treffen. dass die Tochter soweit möglich und sinnvoll in die Entscheidungen einzubeziehen ist und dass ihre Zustimmung zum geplanten Vorgehen eingeholt werden sollte, steht außer Frage. Die Fallschilderung bietet jedoch keinen Anhaltspunkt für die Annahme, dass die Patientin sich von der Entscheidung der Mutter, den Behandler zu wechseln, distanziert. Ohnehin wäre es aus Behandlersicht in der geschilderten Situation wenig sinnvoll, auf das Kind einzuwirken und auf dessen Rücken einen Therapiestreit auszutragen, zumal sich das Kind in einer eindeutigen sozialen Abhängigkeit von der Mutter und dem Großonkel befindet und damit besonders vulnerabel ist.
Non-Maleficienz-Prinzip.
Dieses basiert auf dem Gebot, der Patientin keinen ungerechtfertigten Schaden zuzufügen bzw. sie keinen ungerechtfertigten Belastungen oder Risiken auszusetzen. Allerdings kann auch das leichtfertige oder vorsätzliche Unterlassen einer Maßnahme einen Schaden und damit einen Verstoß gegen das Nichtschadensgebot begründen. Im vorliegenden Fall hat sich die Mutter entschieden, der Extraktion der Milchmolaren nicht zuzustimmen. Diese Entscheidung, contra extractionem, bedeutet für die Patientin keinen unmittelbaren Schaden. Mit Blick auf das Nichtschadensgebot wäre eher das Extrahieren der Milchmolaren begründungspflichtig, da es sich hierbei um eine invasive Maßnahme handelt. Das Unterlassen der Extraktion stellt aber den behandelnden Kieferorthopäden offensichtlich vor eine größere therapeutische Herausforderung, als dies bei einer Extraktion der Fall gewesen wäre. Mit anderen Worten, ein unmittelbarer Schaden entsteht im besagten Fall nicht. Ein langfristiger Schaden, also ein schlechteres kieferorthopädisches Endergebnis, kann demgegenüber zumindest nicht ausgeschlossen werden. Dies sollte er der Mutter deutlich machen. Ist der Kieferorthopäde LL gleichfalls der Meinung, dass zudem eine behandlungsbedürftige Karies vorliegt, sollte er auch die konservierende Versorgung noch einmal dezidiert empfehlen.
Benefizienzprinzip.
Das Gebot des Wohltuns stellt die konkrete Frage nach zahnärztlichen Handlungen, welche die Gesundheit der Patientin befördern können, und fordert insofern vom behandelnden Zahnarzt mehr als das Nichtschadensgebot. Auch das Gebot des Wohltuns setzt allerdings eine Abwägung von Schaden und Nutzen voraus. Hierbei kommen beide Kieferorthopäden zu dem Ergebnis, dass die besagten Extraktionen mit Blick auf den Therapieverlauf und Erfolg vorteilhaft wären, während der Hauszahnarzt dies in Abrede stellt. Da der hier in Frage stehende kieferorthopädische Therapieerfolg aber allein durch den betreffenden Fachzahnarzt und nicht durch den Hauszahnarzt sichergestellt werden kann, ist der Meinung der beiden Kieferorthopäden hier das größere Gewicht beizumessen. Demnach ist zu unterstellen, dass die von der Mutter abgelehnten Milchzahnextraktionen mit Blick auf das Benefizienzprinzip vorzugswürdig wären.
Fairness.
Welche Rolle spielt nun das Prinzip der Gerechtigkeit? Fragen der Verteilungsgerechtigkeit sind im vorliegenden Fall nicht berührt, wohl aber Fragen der Fairness. Das Verhalten des Hauszahnarztes ist als unfair zu qualifizieren, und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen gegenüber dem behandelnden Kieferorthopäden, indem DED seine private Beziehung zu Patientin und Mutter zu polemischen Reaktionen missbraucht hat, und zum anderen gegenüber der Patientin. Auch ihr ist DD nicht gerecht geworden, denn er hat sich nicht, wie es fachlich geboten gewesen wäre, mit dem Kieferorthopäden ausgetauscht, um dessen Argumente zu prüfen und das Beste für Silke zu erreichen, sondern hat, unreflektiert, an seiner vorgefassten Meinung festgehalten.
Zusammenfassung.
Kommen wir nun nach der Betrachtung der vier Prinzipien zur Beantwortung der Fragen. Der neue kieferorthopädische Behandler LL sollte Mutter und Kind definitiv erneut über die alternativen Behandlungsoptionen und deren Pros und Kontras aufklären, selbst wenn die Mutter wenig Interesse an einer neuerlichen Diskussion des Behandlungsplans signalisiert. Das Gebot des Wohltuns, aber auch die geschilderten Fairnessgründe lassen diesen Schritt als unverzichtbar erscheinen. Letztlich gebietet aber auch der Respekt vor der Patientenautonomie eine vertiefte Aufklärung, denn nur auf der Grundlage eines umfassenden Aufklärungsgespräches, bei der die gegensätzlichen Argumente von DED und RS vergleichend besprochen werden, können Mutter und Kind wirklich eine informierte Entscheidung treffen und so ihrer Selbstbestimmung Ausdruck verleihen. LL sollte genau die Behandlung empfehlen, die er für die beste hält. Allerdings sollte er die weitere Zusammenarbeit nicht davon abhängig machen, ob er sich mit seinem Behandlungsvorschlag durchsetzt. Auch ohne die Extraktion der Milchmolaren scheint eine erfolgreiche kieferorthopädische Behandlung möglich, zudem wäre es eindeutig im Sinne der Patientin und zu deren Wohl, dem Wunsch nach einer kieferorthopädischen Behandlung zu entsprechen. Sollten Mutter und Kind sich von LL überzeugen lassen, wäre es sicherlich sinnvoll, den Hauszahnarzt anzurufen und ihm die fachlichen Gründe für das abweichende Behandlungsregime deutlich zu machen, um Irritationen und einem Gesichtsverlust von DD entgegenzuwirken, sollte LL hierbei darauf abheben, dass er die Indikation zur Milchzahnextraktion speziell aus kieferorthopädischer und nicht aus allgemeinzahnärztlicher Sicht gestellt hat. Nachdem das Behandlungsregime definitiv festgelegt ist, sollte LL den Vorbehandler RS kontaktieren und ihm den Sachverhalt wahrheitsgemäß schildern. Heimliche Solidaritätsbekundungen sind hierbei fehl am Platz. Sie gehören nicht in einen professionellen Kontext, helfen in der Sache nicht weiter und können unter Umständen leicht missverstanden, missbraucht werden. Auch so wird RS die Rückmeldung von LL zu würdigen wissen und ihm keine Schuld an dem aus seiner Warte unglücklichen Verlauf des Falles zuweisen.
Fazit:
Die klinische Ethik bietet konkrete Orientierungshilfen, die das zahnärztliche Handeln positiv beeinflussen und die Entscheidungssicherheit in konflikthaften Situationen nachhaltig verbessern können. Insofern ist sie Ausdruck zahnärztlicher Professionalität.